Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute widmen wir uns einem Thema, das perfekt zum Start ins Jahr passt: Allergien. Weltweit leiden rund 400 Millionen Menschen daran. Das sind etwa 30% der Weltbevölkerung. Prognosen sprechen davon, dass bis 2050 die Hälfte der Menschheit betroffen sein könnte. In Europa sind es bereits 60 Millionen, allein in Deutschland 20 bis 30 Millionen Menschen laut offizieller Zahlen. Tendenz steigend. Umso mehr freut es mich heute, dass wir mit Dr. Med-Rainer Didier dieses wichtige Thema beleuchten, vor allen Dingen, wie man die Allergiesaison ganzheitlich angehen kann, mit wissenschaftlich fundierten Methoden, natürlichen Mitteln und smarter Vorbeugung. Lieber Herr Dr. Didier, herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute mein Gast sind.
Ja, gern geschehen. Ich erzähle ja gerne, was die Gesundheit betrifft. Ist ja auch mein, sage ich mal, ich nenne es immer Hobby, weil ich sage immer, ich arbeite nicht mehr. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als mein Hobby. Und das ist dann 24/7 so ungefähr, beschäftige ich mich mit Gesundheit. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich meine natürlich auch schon ein paar private Sachen, so ist es nicht. Aber ja, das steht schon sehr im Fokus und ich freue mich immer, wenn ich anderen etwas in dementsprechend mitteilen kann. Also ich bin mittlerweile auch bei einem TV-Sender als Experte und da freue ich mich auch immer, wenn ich da meine Zuschauer ja mit Informationen versorgen kann, dass sie sich selber, und das ist ja das Wichtige, dass sie sich eben selber informieren und sich selber um ihre Gesundheit kümmern, weil wir können heutzutage nicht unsere Gesundheit, abgeben, so ich sag mal mit der Krankenkassenkarte beim Hausarzt und sagen, mach du mal. Du bist da verantwortlich für. Nein, wir sind selber verantwortlich für unsere Gesundheit. Und das ist das.
Ganz bestimmt. Dann volle Gesundheitsleidenschaft voraus. Bitte erklären Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Start, was genau ist eine Allergie? Was passiert auch im Immunsystem dabei?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass unser Körper permanent in, sag mal, fremden Substanzen ausgesetzt wird. Ne? Ob das Bakterien sind, Viren, Pilze, chemische Substanzen und. Diese Substanzen können unserem Körper schaden. Dementsprechend muss das Immunsystem darauf reagieren, um diese Schadstoffe, diese Bakterien, Viren, was es auch immer ist, um das eben zu neutralisieren, zu entsorgen, zu bekämpfen. So, das ist erstmal die Hauptaufgabe unseres Immunsystems. Große, sag mal, Herausforderung für unser Immunsystem ist zum einen erst einmal, das gilt ja generell, zu unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn ich auf ein Lebensmittel zum Beispiel reagiere, was ich eigentlich brauche. Es macht aber Sinn, auf, sag mal, einen giftigen Pilz zu reagieren oder. Ja, also unser Immunsystem muss hier ganz genau unterscheiden und wir kennen ja auch den Begriff Autoimmunerkrankungen. Auch da, das ist quasi, kann man auch im Zuge der Thematik Allergie kann man auch Autoimmunerkrankungen quasi mit in ein Boot holen. Bei der Autoimmunerkrankung ist es so, dass das Immunsystem eben nicht mehr genau unterscheiden kann zwischen körpereigenen und fremden Substanzen, wo es darauf reagieren soll. Das heißt, bei der Autoimmunerkrankung reagiert das System quasi auf Substanzen, die in unserem Körper sind, was wir eigentlich nicht wollen. Und bei den Allergien ist es ähnlich. Da reagiert das Immunsystem teilweise auf Substanzen, die uns gut tun, wie zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, eigentlich gut tun. Erstmal, das ist das eine. Oder es gibt eine Überreaktion. Das ist der andere Teil. Das ist also die Reaktion überdurchschnittlich stark ist, dass sie darauf reagiert. Also eigentlich eine überschießende Reaktion, die so ursprünglich eigentlich nicht eher, sagen wir mal, in unser System eingeplant ist. Ja, ich sag mal, wenn ich auf Pollen reagieren wir alle ein bisschen, wenn wir mal den Pollen nehmen zum Beispiel, kann es sein, dass unser Immunsystem auch sagt, das gehört hier nicht hin. Aber es gibt nicht so eine starke Reaktion, es gibt nicht so eine starke Histaminausschüttung und dementsprechend merken wir eigentlich auch gar nicht, dass wir darauf reagieren. Unser Immunsystem nimmt das schon wahr, aber es entscheidet, das ist nicht super gefährlich. Ne? Pollen kann man ja theoretisch sogar, ich habe zum Beispiel von Bienen einen Pollenextrakt in meiner Küche stehen, den ich mir ab und zu ins Müsli tue zum Beispiel. Da reagiert mein System nicht drauf. Ne? Das heißt, wir haben also das Hauptproblem bei diesen ganzen Thematiken ist, A, wir reagieren auf verkehrte Sachen und B, wir reagieren zu stark auf irgendwelche Substanzen von außen. Das ist eigentlich so der zentrale, sagen wir, Reaktionsmuster. Und da gibt's natürlich Ursachen für.
Und die beleuchten wir jetzt gleich einmal. Warum sind denn Allergien so ein Thema unserer heutigen Zeit? Warum steigen die Allergieraten so dermaßen?
Nun, es gibt hier natürlich viele Faktoren. Das ist in der Medizin sprechen wir von multifaktoriell. Ich spreche auch gerne bei meinen Patienten, sage ich immer, das ist wie so ein Fass, ne, ein Fass, dieses Fassmodell. Das Fass wird dann irgendwann immer voller. Es gibt immer mehr Faktoren und irgendwann ist das Fass eben voll und läuft über. So. Und das ist das, was wir in der funktionellen Medizin versuchen zu erreichen. Ich sage immer, es gibt immer zwei Säulen. Hauptsächlich zwei Säulen, mit denen ich hier arbeite. Das eine nennen wir die Grundversorgung. Das heißt, unser System ist ja wie eine große biochemische Fabrik und die muss eben mit allem, was diese Chemiefabrik braucht, muss sie gut versorgt sein. Sonst kommt es zu Engpässen oder bestimmte Produktionsstraßen, die laufen überhaupt nicht. Das nennen wir die Grundversorgung. Die muss auf der einen Seite gegeben sein und die sollte am besten, das ist unser Bestreben, ideal sein. Das heißt, möglichst randvoll gefüllt mit allem, was der Körper braucht. Das ist die Grundversorgung. Das andere sind Belastungen. Belastungen aus unserem Umfeld im Prinzip. Dazu zählen wir, was kann unser System belasten? Natürlich sind es Umweltsubstanzen. Wir haben, ich glaube, in den letzten 100 Jahren über 1 Million chemische neue Substanzen auf diesem Erdball, die es vorher nicht gab. Das ist das eine. Also Umweltbelastung. Dann hat sich unsere Ernährung verändert. Zum Beispiel viel zu viel Samenöle, Omega-3-lastige Nahrungsmittel, Nahrungsmittel mit Emulgatoren, Geschmacksverstärkern und so weiter. Teilweise aber auch belastete Lebensmittel wir haben sehr viel Patienten mit Mykotoxinen im Urin. Das sind Pilzgifte, die wir zum Beispiel auf nicht gut getrockneten Getreide, auf Nüssen finden und sowas in der Richtung, aber auch zum Beispiel in Häusern. Eine Patientin jetzt, von die gerade da war, da hat dann ein Baubiologe festgestellt, nachdem wir das im Urin schon festgestellt hatten, dass es im Keller 2 Räume gab, die extrem stark mit Schimmelpilzen belastet waren. Also waren genau die Schimmelpilze in dem Keller, die wir bei ihr im Urin gefunden haben. Ja, so, das sind Belastungen. Dann gibt es natürlich auch eine genetische Disposition. Die kann man, sollte man auch nicht vergessen. Dann über unsere Lebensmittel, hatte ich gerade gesagt, zum Beispiel Emulgatoren, die verändern, die gibt man zu, damit fettige Bestandteile in einer wässrigen Lösung eben, nicht sich absetzen. Aber es gibt gute Arbeiten dazu, die zeigen, dass Emulgatoren zum Beispiel den Abstand zwischen dem, was im Darm ist und den Darmzotten verringern. So, das heißt, Substanzen aus dem Darm, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, haben einen kürzeren Weg durch die Darmzotten und dementsprechend kommen sie auch eher in Kontakt mit unserem Immunsystem, was normalerweise eigentlich nicht der Fall wäre. Und dann muss das Immunsystem entscheiden, reagiere ich jetzt darauf oder nicht? Und wenn es entscheidet, ich reagiere darauf, dann entstehen zum Beispiel solche Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also da spielen zum Beispiel Emulgatoren eine Rolle, aber auch der Einsatz zum Beispiel von Antibiotika spielt eine Rolle. Jetzt werden manche sagen, ja gut, Antibiotika, ja, die können die Darmflora verändern. Ja, das tun sie. Es gibt Arbeiten, das ist teilweise nachgewiesen, bis zu 4 Jahre dauert, bis sich ein Darm wieder regeneriert hat nach einer Antibiotikakur. Und es gibt eine andere schöne Arbeit, die zeigt, dass 1/3 aller Medikamente aus der Apotheke, die nicht Antibiotika sind, eine antibiotische Wirkung auf unser Mikrobiom haben. Also da geht das über Schmerzmittel, die Pille, Schilddrüsenpräparate, Blutdruckmedikamente und. Also 1/3 der in der Apotheke, sagen wir mal, vertriebenen Präparate, die kein Antibiotikum sind, haben einen ungünstigen Einfluss auf unser Mikrobiom. Um auch da mal zu zeigen, wie weitreichend dieser Einfluss auf unseren speziell der Darm ist. Und wir wissen ja, dass der Darm eine sehr zentrale Rolle spielt in der Schaltung und Regulierung unseres Immunsystems. Und hier ist sicherlich ein Ansatz zu sehen, natürlich auch die Genetik spielt natürlich eine Rolle. In Familien, wo Allergien vorkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch eine Allergie entwickelt, natürlich höher als in Familien, wo gar keine Allergien vorkommen. Das ist das andere. Des Weiteren gibt es auch Hinweise darauf, dass Hygiene eine Rolle spielt. Also je sauberer und hygienischer ein Kind aufwächst, desto tatsächlich erst in der Kindheit haben sie tatsächlich weniger Infekte. Weniger Infekte in der Kindheit erhöhen aber das Risiko, das Allergierisiko. Also Kinder, die nie einen Infekt haben, haben eher, sage ich mal, eine Allergiebereitschaft als Kinder, die regelmäßig auch mal krank sind.
Das ist so der Stadtkinder versus Landkinderphänomen, oder?
Genau, ganz genau, ne? Ganz genau. Also mit viel Dreck. Also ich erinnere mich immer noch an meinen Bruder. Wir waren in so einem kleinen Einkaufsladen und er hatte sich ein Eis und das Eis fiel runter und lag auf dem Boden und er hat das dann in diesem Einkaufsladen da vom Boden aufgeschleckt. Das würde heutzutage, glaube ich, kaum noch eine Mutter tolerieren.
Unsere Kinder sprechen da gern von der 3-Sekunden-Regel.
Ja, genau. Habe ich letztens tatsächlich ein Video zugesehen mit einer auf TikTok oder auf Social Media. Die hat das tatsächlich gemacht. Hat, ich glaube, Brot oder was, hat sie auf den Boden fallen lassen. Tatsächlich Sekunden, genau. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Das Ganze dann auf eine Petrischale und hat das dann in den Brutschrank bebrütet. Und es war tatsächlich so, wenn es wirklich nur ganz kurz da lag, waren wesentlich weniger Bakterien da drauf, als wenn das da lecker gelegen hat. Hätte ich jetzt nicht selber nicht vermutet, aber ja, tatsächlich, diese 3-Sekunden-Regel scheint tatsächlich was dran zu sein. Also von daher haben wir, glaube ich, jetzt schon ziemlich viele mögliche Ursachen eben genannt, die eine Rolle spielen, warum jemand eine Allergie entwickelt. Und was ich total shocking fand, das habe ich erst vor kurzem selber recherchiert, auch aufgrund eines TikTok- oder Instagram-Beitrages. Wenn wir denken, wir schlafen ja ungefähr die Hälfte unseres Lebens, schlafen wir. Naja, ein bisschen weniger, aber sagen wir mal, 1/3 unseres Lebens verschlafen wir. So, wo liegen wir da? Wir liegen im Bett. Ein Kopfkissen hat nach einem Jahr ungefähr 25% mehr Gewicht. Das sind Hausstaubmilben, Kot, ja, Feuchtigkeit und so weiter. Das heißt, wir liegen da in einer Umgebung, die bei einigen Patienten tatsächlich dann allergische Symptome auslösen kann, aber auch nicht allergische Reaktionen. Also wenn meine Nase morgens immer zu ist, zum Beispiel, dann muss das nicht unbedingt, also wenn ich dann einen Allergietest mache und ich sage, ja, wir haben keine Allergie festgestellt, kann das dennoch ein Reizzustand sein aufgrund dieser doch schweren Belastung. Und also es ist echt schon gravierend. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ist es echt schon ein bisschen eklig, was wir da in unseren Kopfbettdecken und Matratzen haben, ja. Und das sind auch so Belastungen, ich sag mal, von der Natur aus haben wir keinen festen Schlafplatz ursprünglich gehabt. Und wenn man zum Beispiel sich Tiere anguckt, viele Tiere, gerade in der Natur, wechseln auch regelmäßig ihren Schlafplatz. Ja, also die Katze zum Beispiel bei mir unten, die hat sozusagen ihr Reich im Keller. Die liegt ein paar Wochen an einer Stelle und dann ist die, dann legt die sich wieder woanders hin. Ja, als Beispiel. Also das ist so eine Geschichte, wo wir einfach auch Belastungen haben von unserem Immunsystem, die manchmal allergisch aussehen, nicht immer allergisch sind. Es gibt auch sogenannte Pseudoallergien oder manche sagen, ja, ich habe eine Allergie auf Milch. Meistens ist eine Allergie auf Milch keine Allergie, sondern eine Unverträglichkeit, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also da macht es dann die Menge, ne, also größere Mengen an Milch- und laktosehaltigen Lebensmitteln kann dann zu Beschwerden führen, während kleinen Mengen das nicht tun. Es gibt auch Allergien gegen Milch. Ja, das Typische bei Allergien ist immer, dass häufig kleinste Mengen schon ausreichen, um Symptome hervorzurufen. Das ist bei einer, sag mal, Unverträglichkeit eben nicht der Fall. Da muss ich das hochfahren. Kleine Mengen vertrage ich, große Mengen nicht.
Das heißt, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Allergien und Unverträglichkeiten.
Ganz genau. Wir kennen das Leute, die, ich sag mal, eine Erdnuss gegessen haben und so eine heftige allergische Reaktion bekommen haben, dass sie daran verstorben sind, ja, als, ne, als Beispiel. Das ist eben typisch. Es gibt auch natürlich, man muss auch noch unterscheiden. Es gibt, also medizinisch für den Laien ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es gibt schon auch verschiedene Arten oder Typen von Allergien. Unterscheidete eigentlich vier grobe Typen von Allergien. Das ist Typ 1 Allergie. Das ist quasi die sofortige Reaktion. Also ich weiß noch in meinen Bundeswehrzeiten, als ich bei der Bundeswehr war, mein Zimmergenosse, sind zusammen essen gegangen, der hatte eine Fischallergie und es gab tatsächlich Fisch, er hatte nicht auf alle Fischsorten Allergie und er sagt, oh, es gibt heute Mittag, gibt es irgendwie Fisch. Er ist dann zum Koch und hat gesagt, welche Fischsorten sind denn da drin? Der Koch hat gesagt, die und die und die. Ja, okay, dann kann ich das hier essen, ne? So, da hat er angefangen zu essen, es dauerte keine 2-3 Minuten, dann hatte er schon solche Schorfbootlippen und alles schwoll zu. Also das ist der sogenannte Typ 1 Allergie, der Sofort-Typ. Beim Heuschnupfen ist zum Beispiel auch so, ne? Sie gehen raus und merken innerhalb relativ kurzer Zeit, dass da Probleme auftreten. Das zweite gibt es noch, kommt nicht so häufig vor, Typ 2 Allergie, das ist gegen Zelloberflächen. Da gibt es Typ 3 Allergien, das ist eher auch verzögert. Und Typ 4, das ist eher so bei Kontaktallergien, das braucht dann aber auch eine Zeit. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben eine Nickelallergie als Beispiel und tragen mal kurz ein Schmuckstück, was Nickel enthält, das hat nicht sofort irgendeine Reaktion. Das kann durchaus sein, dass erst nach 1-2 Tagen erst sichtbar wird, dass da eine allergische Reaktion stattgefunden hat. Also das sind so die groben Unterscheidungen quasi bezüglich diesen immunologischen Reaktionen, die wir hier haben.
Und als ersten Tipp für die Praxis nehme ich mir direkt mal das Thema Kopfkissen mit. Das heißt, ich vermute regelmäßig ersetzen, waschen sowieso und ich nehme an, auch die Matratze regelmäßig von Hausstaub, Milben und Co. reinigen.
Also das Sinnvollste, so, nachdem ich mich mit der Materie befasst habe, habe ich zum einen erstmal in meinem Hauptschlafzimmer, sage ich mal, habe ich erstmal neue Kopfkissen gekauft. Und ich habe, das sind sogenannte Encasements, gibt es in Synthetikfaser, aber auch in Baumwollfaser. Die sind so dicht gewoben, diese Stoffe, dass durch diesen Stoff kommt keine Milbe und auch kein Kot durch. So, die habe ich über diese frisch bezogenen Kopfkissen drüber gezogen. Das gibt's fürs Kopfkissen, das gibt's auch für die Matratze und es gibt's auch für die Zudecke. So, das ist das, was ich aus meiner Sicht in Zukunft immer empfehlen werde. Das ganz, ganz klar. Wenn man noch Kopfkissen hat, kann man die und sollte man die regelmäßig mindestens 2-3 Mal, besser noch 4 Mal im Jahr, also wenn man jetzt kein Encasement hat, sollte man die 4 Mal im Jahr bei mindestens 60 Grad waschen. Aber bei 60 Grad gehen diese Hausstaubmilben eben kaputt. Und den Kot kann man dann auch mit auswaschen, muss natürlich gut trocknen in einem Trockner. Man muss einen Trockner haben, weil sonst kommt es da unter Umständen durch die Feuchtigkeit in so einem Kissen dann zu Schimmelbildung. Das wollen wir auch nicht. In der Literatur steht übrigens, dass Synthetikfasern hier nicht unbedingt besser sind. Also die Daunen scheinen teilweise sogar günstiger, was die Besiedlung mit Hausstaubmilben und Ähnlichem betrifft, scheinen die besser zu sein als teilweise Synthetikfasern. Also ne, das ist also vorweggenommen. Also Empfehlung ist, so ein Encasement sich anzuschaffen. Wie gesagt, ich habe mir die aus Baumwolle angeschafft. Also ich mag keine Kunststoff in meinem Bett. Aus Baumwolle gibt es eben Hersteller, kann man über die großen ne, Dingens kaufen. Muss man halt nur eingehen. Und also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung und das regelmäßig sauber halten. Natürlich auch die Luftqualität in den Räumen spielt auch eine große Rolle. Ne? Wir haben es eben vorhin schon gehört, Mykotoxinbelastungen. Also ich habe hier meine Praxis unten und hier oben wohne ich. Das Paradoxe ist, unten in der Praxis habe ich Luftbefeuchter stehen. Ja, weil die Luft dazu trocken wird, durch Heizen, durch Fenster auf, Tür auf, ne, Lüften und so weiter. Hier oben in den Wohnungen habe ich Luftentfeuchter stehen. Eine gute Luftfeuchtigkeit ist zwischen 45% und 55%. Und das Vertrauen ist immer gut, Kontrolle ist besser. Also sehen Sie zu, dass Sie sich so ein Hygrometer anschaffen und gucken, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Wie gesagt, zu feucht ist nicht gut, haben wir Schimmelpilzbelastung, zu trocken. Die Überlebenszeit von Viren zum Beispiel in trockener Luft ist wesentlich länger als in einer vernünftigen Feuchtigkeit. Also man hat das teilweise auch schon in Operationssälen umgesetzt, weil man gesagt hat, wenn ich eine gute Luftfeuchtigkeit habe, ist die Infektionsrate bei Operationen immer noch geringer, als wenn ich eine sehr trockene Luft habe. Also das sind so Faktoren, die es gilt, um auch unsere Schleimhäute erstmal überhaupt nicht zu reizen. Denn wenn ich gereizte Schleimhaut habe, und das ist der Punkt, dann können auch eher, oder auch am Darm ist ja auch Schleimhaut, wenn der Darm eben gestört ist durch Antibiotika, Emulgatoren oder was auch immer für Substanzen, dann können eben Substanzen aus unserem normalen Umfeld, die uns eigentlich normalerweise nicht schädlich sind, kommen näher und haben einen engeren Kontakt zu unserem Immunsystem und dann kann das Immunsystem anfangen, darauf zu reagieren. Und je besser die Darmgesundheit ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass wir Allergien entwickeln können. Das ist das eine. Und wir sehen eben teilweise auch, dass die Patienten Allergien auch wieder, wenn der Darm zum Beispiel besser wird und wir aus der funktionellen Medizin, es gibt eine ganze Anzahl von Mikronährstoffen, da können wir nachher gleich nochmal drauf eingehen, über Vitamin C, Vitamin D, Magnesium, B-Vitamine, Vitamin E und so weiter und so weiter, haben Einfluss auf die Ausprägung von Allergien. Und was mir ein großer Schwerpunkt ist in meiner Praxis, ist die Zahngesundheit. Ich hatte letztens gerade wieder eine Patientin, die kam vor einem Jahr zu mir, die ernährte sich seit 9 Jahren von nochmal 3 Lebensmitteln, weil sie alle anderen Lebensmittel nicht vertragen hat. So. Wir haben das alles aufgenommen. Wir haben natürlich auf der einen Seite, als ich vorhin sagte, die Grundversorgung verbessert. Auf der anderen Seite gab es einen für mich ins Auge stechenden Störfaktor für ihr System. Und zwar war das ein wurzelbehandelter Zahn. Ich habe ihr geraten, diesen wurzelbehandelten Zahn entfernen zu lassen, weil wir das hier immer wieder erleben, dass gerade diese wurzelbehandelten Zähne ganz häufig ein Störfaktor sind. Sie hat mich ein paar Monate später angerufen, Herr Doktor, seitdem der Zahn raus ist, kann ich wieder alles, wirklich alles uneingeschränkt essen. 9 Jahre lang konnte sie nur von 3 Lebensmitteln ernähren, als Beispiel. Das heißt, das ist auch etwas, was ich zu den Störfaktoren zähle und was ganz häufig eben nicht in Betracht gezogen wird. Dass es hier einen wesentlichen, wirklich wesentlichen Faktor gibt. Und es wird therapiert, rund alles Mögliche wird gemacht. Die machen, überall sind sie schon gewesen, ja. Und letztendlich ist es ein Zahn oder mehrere Zähne, die letztendlich das System so belastet haben, dass Allergien auftreten, Erschöpfungssymptomatiken auftreten und. Oder Autoimmunerkrankungen, genau dasselbe. Das ist schon wichtig. Wir nennen sie auch ganzheitliche Medizin. Also wie die funktionelle Medizin ist Bestandteil dieser ganzheitlichen Medizin. Aber gerade das, was in unserer Umwelt passiert wurzelgefüllte Zähne. Ich meine, wenn man sich das anschaut, was in diese Wurzelkanäle da an Substanzen eingebracht werden, wenn man das chemisch weiß, was die machen, wie teilweise kanzerogen, wie sie das heißt, können Krebs verursachen, die können unsere Genetik verändern. Je nach Substanz, was da eingebracht wird. Allein dann will man das eigentlich schon nicht mehr haben. Ja? Und das andere ist jetzt toter Zahn, totes Material in einem lebendigen System ist unter Umständen durchaus, manche werden sagen, ja, ich habe das schon seit 30 Jahren und seit 2 Jahren habe ich Beschwerden. Ja, das kann sein, dass du das 28 Jahre lang gut kompensieren konntest, diese Belastung, aber jetzt kannst du es eben nicht mehr, weil dir Nährstoffe fehlen, weil du älter geworden bist und, weil dir die Hormone fehlen und. Das heißt, auch solche Belastungen muss man mit ins Boot holen und wir haben wirklich gute Resultate, gute Erfahrungen, wenn wir den Patienten raten, ihre Zähne sanieren zu lassen.
Ganz klare Worte.
Man hört es, aber...
Lassen Sie uns doch bitte auf das Zuhause zu sprechen kommen. Was halten Sie denn von Filteranlagen, Luftfilteranlagen für Allergiebetroffene?
Also grundsätzlich halte ich da sehr viel von. Wir haben Filteranlagen mit UV-Behandlung und HEPA-Filtern. Das ist das eine Gerät, was zum Beispiel in meinem Sprechzimmer steht, ein Gerät. Die holen natürlich einiges raus aus der Luft. Und selbst wenn ich eine Allergie habe, kann ich darüber einen durchaus wesentlichen Teil aus der Luft rausholen. Dementsprechend werde ich nicht so stark darauf reagieren. Ne? Auch da ist es natürlich so, ich sag mal, wenn ich 3 Hausstaubmilben einatme pro Stunde oder 1 Million, macht das schon einen Unterschied, was die Reaktion betrifft. Ist ganz klar. Des Weiteren, ich hatte eben von Luftbefeuchtung gesprochen. Ich werde jetzt hier mal versuchen, keine Werbung zu machen. Also es gibt ein Gerät, das ist ein Luftbefeuchter, weil wie gesagt, also feuchte, also zu trockene Luft ist auch ungünstig, weil das trocknet unsere Schleimhaut aus. Das macht uns auch wiederum empfindlicher. Wenn die Schleimhaut weg ist, dann ist, die heißt ja Schleimhaut. Und wir haben die Haut und darüber sitzt ein gewisser Schleim. Wenn der Schleim austrocknet, dann haben wir auch wieder einen näheren und engeren Kontakt zu unserem Immunsystem. So. Also eine gute Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Dieses Gerät, was wir da haben, nennt sich auch Luftwäscher. Das kann ich vielleicht sagen, Luftwäscher. Das Geniale finde ich an diesem, da sind keine Filter drin, die gewechselt werden müssen und. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir sind auf einer Achse sind verschiedene runde Plastikscheiben und die sind in einem Bottich. Und in diesem Bottich, da drehen diese Scheiben. Und der Bottich ist gefüllt mit Wasser und die stehen so ein Stückchen aus dem Wasser oben drauf. Und da ist ein Ventilator, der pustet immer Luft über diese Oberfläche, die aus dem Wasser raussteht. Zum einen nimmt er dann Flüssigkeit mit, also Feuchtigkeit, also kann die Luft befeuchten. Auf der anderen Seite, alle Staubpartikel bleiben an dieser feuchten Oberfläche hängen und werden dann, diese Rollen, die Scheiben, die drehen sich, werden dann quasi in dem Wasser, was unten drin steht, quasi abgespült. Und wenn wir dann morgens zum Beispiel das Wasser wechseln, dann sieht man richtig, was da alles für ein Schmott drin ist, was für ein Staub da alles drin ist. Das schütten wir dann weg, machen frisches Wasser rein. Da kommt keine Chemie, keine Filterpapiere, nichts, gar nichts. Nur dieses einfache Luftwäscher. Ich glaube, das kann man eingeben, wenn man da nachsuchen will. Da bin ich fasziniert. Also die laufen bei mir schon, die haben auch, sind auch im Prinzip keine Wartung. Also die laufen jetzt schon teilweise seit 20 Jahren. Also zumindest in den Wintermonaten. Im Sommer brauche ich das nicht, weil dann lüfte ich halt viel, aber in den Wintermonaten ist es eben schon was anderes. Also von daher, je weniger wir unsere Belastung haben und natürlich Umwelt, Räumlichkeiten, also ich sag mal Kunststoffe, Möbel, Fußböden, solche Sachen können unser System belasten. Ausdünstungen von irgendwelchen Holzarten. Früher hat man ja dieses Formaldehyd gehabt. Das sollte eigentlich in modernen Möbeln nicht mehr drin sein. Aber das sind auch alles Faktoren, die unser System beeinträchtigen und dann letztendlich tatsächlich auch eine Allergiebereitschaft fördern können oder schon eine bestehende Allergie verstärken oder verstärken können, so kann man sagen.
Kommen wir auf die Diagnostik zu sprechen. Welche modernen Allergietests und diagnostischen Ansätze, vor allen Dingen natürlich in der ganzheitlichen Medizin, gibt es denn heute und wie zuverlässig sind diese? Wie setzen Sie die ein?
Also zuverlässig bei den, wir hatten vorhin gesprochen, es gibt ja verschiedene Typen von Allergien. Also Typ 1, Typ 4 zum Beispiel. Typ 1 Allergie ist durch viele Patienten relativ einfach auch selber rauszufinden, weil wir haben das vorhin gehört, ist die Sofortreaktion. Das heißt, das System reagiert relativ schnell darauf, innerhalb meistens von ein paar Minuten bis 20, 30 Minuten, spätestens nach einer Stunde, haben Sie dann eine Reaktion drauf. So, das heißt, das kriegt der Patient relativ schnell auch klar, so nach dem Motto, okay, ich habe das und das jetzt gegessen zum Beispiel, oder ich habe das getrunken, oder ich war jetzt draußen. Gut, wenn ich jetzt draußen bin und es blühen mehrere Pflanzen, weiß ich jetzt nicht, welche von diesen Pflanzen jetzt ich da jetzt vielleicht drauf reagiere, aber ich weiß mindestens, dass von draußen kommt und das irgendwelche Pollen sein werden, ja? So. Oder was ich, Leute, die räumen ihren Schrank raufen müssen, niesen ohne Ende, ne, so als Beispiel, ne? Oder die tränen die Augen, Nase zu, dann weißt du auch gleich, gut, das ist Hausstaub und Hausstaubmilben, die hier eine Rolle spielen, zum Beispiel. Deswegen ist es kann man das machen, aber oft ist es schon so, dass die Patienten das selber schon irgendwie rausgefunden haben, worauf sie allergisch sind. Wir machen dennoch manchmal diese Typ-1-Allergietests, das nennt man auch IgE-Testungen. Manchmal kommen da Allergien bei raus, von denen der Patient noch nichts wusste, zum einen, aber wo er faktisch aber auch nicht drauf reagiert. Das heißt, die Labortestungen bei IgE kann durchaus, zumindest wenn es leicht erhöht ist, diese Werte können erhöht sein, ohne dass der Patient allergisch auf die Substanz jeweils reagiert. Also das ist einem schon mal, ne? Also es gibt immer eine grobe Indikation. Dann wird in der funktionellen Medizin, das war vor vielen Jahren ein Riesenhype, wurde immer die IgG-Testung zum Beispiel auf Lebensmittel, da wird auch jetzt noch viel Geld mit umgesetzt quasi, da werden da 200, 300 zum Beispiel Lebensmittel getestet auf IgG. Das mag eine Rolle spielen und einigen Patienten, wenn die dann sagen, okay, da reagiere ich extrem drauf, dann lassen die das weg und dann geht es ihnen auch erst einmal häufig tatsächlich besser. Aber letztendlich ist das für mich immer nur ein Zeichen, dass der Darm nicht in Ordnung ist. Ne? Diese IgG-Tests und manche, die haben das irgendwie mal vor 3 Jahren, also kommen die zu mir, ne? Ich habe vor 3 Jahren hier Lebensmitteltest und ich bin da und da und da drauf allergisch. Dann ging es mir besser und jetzt geht es mir wieder genauso wie eigentlich vorher, obwohl sie die Sachen alle weglassen. So ein typischer Test, ja. Und da zahlt man echt auch viel Geld für manche. Das gibt's auch nicht nur bei Ärzten, das kaufen manche sich auch so. Das Problem ist, wenn ihr jetzt angenommen, ich sage jetzt mal, bist jetzt auf die Apfelsine super allergisch in diesem Test, lässt die jetzt weg, isst dafür immer schön ganz viel Banane, ja. Oft ist es so, dass du nach 3 Monaten, wenn du dann den Test theoretisch nochmal machen solltest, dann ist die Banane, die vorher nicht auffällig war, die ist dann positiv. Deswegen empfehle ich schon, achte ja auch ein bisschen auf die Kosten, was die Patienten für ihre Gesundheit ausgeben möchten. Und ich möchte eher diese Art von Testung empfehle ich eigentlich gar nicht mehr. Wenn, dann mache ich eher so, da gibt es eine interessante Studie, Harvard 2021, über 2000 Teilnehmer dieser Studie haben eine sogenannte Carnivore-Diät zu sich genommen. Carnivore bedeutet, Carne ist das Fleisch, ne? Und Wort, das kommt von O, also das Ei, ja? Also die essen im Prinzip nur Fleisch und nur Ei. Nichts anderes. So. Autoimmunerkrankungen, Allergien, Gesundheitsempfinden und auch Gewicht. Alles teilweise dramatische Verbesserung. Nur, man kann das, ich mache bei meinen Patienten, viele sagen, boah, das halte ich aber nicht lange durch. Ich sage, wenn du es zumindest mal 3 Wochen durchhalten könntest, dann würden sich viele deiner Beschwerden, zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil gegen Fleisch gibt es ganz selten Allergie. Ja, Eier gibt es, also jetzt vom Typ IgE, sage ich mal so. Natürlich gibt es Menschen, die das nicht vertragen oder bestimmte Fleischsorten nicht vertragen. Ja, manche, die sagen, ich vertrage kein Rindfleisch. Ja gut, dann nimmt man eben, das merken die dann aber. So, das heißt, durch das Weglassen geht es denen besser und dann kann man nach und nach sagen, okay, jetzt fange ich an, also machen einen Parallel-Darmaufbau mit entsprechenden Produkten, Mikrobiom, also Lactobacillen, Bifidobacillen und was wir heutzutage, wir können ja nicht alle fehlenden Darmbakterien in Form von Präparaten verabreichen. Manchmal haben wir nur, zumindest bis jetzt, haben wir nur die Möglichkeit, bestimmte Sorten von Darmbakterien sozusagen extra zu füttern. damit sie sich schön vermehren. Also wir haben die große Gruppe der Enterokokken, die wir in Präparaten in Deutschland haben oder europaweit. Wir haben die Lactobacillen, Bifidobacillen, Bacillus subtilis und E. coli. So, die, aber zum Beispiel Akkermansia gibt es nicht als Präparat, zumindest offiziell nicht. Ne? Zum Beispiel. Ja. So. Deswegen ist das nicht so ganz einfach, Darmsanierung, aber der Darm spielt eine ganz wesentliche Rolle. Jetzt bin ich, glaube ich, wir waren bei den Allergietests, ne? Genau. Und wir haben ein bisschen abgeschweift. Aber deswegen von den Allergietests mache ich gar nicht so viel. Wie gesagt, ich versuche dann eher so eine, nach dem Sinne, Auslassdiät. Wir fangen ganz wenig an und wir lassen das steigern. Ich hatte jetzt letztens, war auch ein Ausschnitt aus einer TV-Serie, habe ich gesehen. Das war eine amerikanische Serie, das war ein Model, die aß auch seit ungefähr 6 Jahren morgens, mittags, abends einen Steak. Alles andere verträgt sie nicht. Ja? Also als Beispiel. So kann man natürlich da rangehen. In solchen Fällen, so lange würde ich das nicht machen. Wobei Fleisch grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Ernährungsempfehlung ist. Das heißt ja immer, wir sollten nicht so viel Fleisch essen, weil es entzündungsfördernd ist. Aber auch pflanzliche Mittel, da haben wir vorhin gerade gesprochen, enthalten eben gerade unsere Öle, die wir benutzen, enthalten teilweise eben auch hier Sonnenblumenöl, ne? Viel Omega-6-Fettsäuren, die auch entzündlich wirken. Dementsprechend kann es zu Entzündungen im Darm kommen. Dementsprechend Darmstörungen, mehr Allergierisiko. Deswegen also von diesen Testungen halte ich nur bedingt was. Es gibt auch noch diese LTT-Testungen, Lymphozyten-Transformationstest, den man noch machen kann. Kann man machen, ist manchmal hilfreich, bin da aber eher, sagen wir mal, was die Testungen betrifft, was im Allergiesektor ist, eher ein bisschen zurückhaltender. Ich versuche eher, was ich vorhin schon sagte, einmal die Grundversorgung erstmal vernünftig zu realisieren, dass das System wirklich mit allem, was es braucht, optimal versorgt ist. Wir kümmern uns um den Darm und wir kümmern uns vor allen Dingen auch ganz wichtig um die Störfaktoren, ne, die unser System eben belasten. Und dadurch ist das ja letztendlich, wird das dann auch, relativiert sich das dann auch mit den Allergien, weil die Allergien dann auch nachlassen und teilweise komplett im auch wechseln, wenn wir das alles berücksichtigt haben.
Das heißt, Sie machen in der Grundversorgung die klassische Mikronährstoffdiagnostik auf Vollblut, nehme ich an, die Stuhldiagnostik on top und dann noch die Störfaktoren.
Bei der Stuhldiagnostik, ich meine, ich mache das jetzt schon 30 Jahre. Und wenn man viele, viele Jahre Stuhldiagnostik gemacht hat und dann mal ein bisschen zurückblickt und mal guckt, was ich denke, ist eigentlich immer festgestellt, ja, dann stellen Sie fest, es fehlen eigentlich immer Bifidobacillen, es fehlen immer Lactobacillen. Ja? Deswegen auch da, gerade bei den Selbstzahlern, die das alles selber bezahlen müssen, sage ich, nein, wir machen keine Stuhldiagnostik, zumindest nicht, was das Mikrobiom betrifft. Ja? Mache ich nicht, weil, wie gesagt, es kommt eh immer dasselbe, oder ich sag mal, in 95% der Fälle kommt immer dasselbe raus. Das heißt, wenn ich einen Stuhltest mache, ist meine Empfehlung, wir geben Mikrobiota, also dass ich Lactobacillen, Bifido, Enterokokken und so weiter. Ja, so, das ist das eine. Wir machen, also diesbezüglich machen wir keine Stuhluntersuchung. Was wir wohl machen, und das kann auch Einfluss haben auf die Allergiebereitschaft, wir haben sehr viele Patienten mit Parasiten im Darm. Ich sage mal, von 100 Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, mit Darmproblematiken, Allergien und so weiter, haben, sagen wir mal, vielleicht 20 schon mal einen allgemeinen Stuhltest irgendwo machen lassen. Einer von den 100 hat vielleicht mal einen Parasitentest machen lassen. In der klassischen Haushaltsmedizin oder internistischen Medizin wird das unter dem Mikroskop sich der Stuhl angeguckt und da sagt man, nee, ist nicht so fertig. So. Mittlerweile ist die Labordiagnostik diesbezüglich aber weit vorangeschritten und wir machen eine PCR-Untersuchung auf Parasiten. Und werden, also wenn ich das einschicke, wenn ich sage, hier könnte was sein, ich sage mal, mindestens ein Drittel aller Einsendungen ist positiv auf Parasiten. Vor allem den Blastocystis hominis und die Entamoeba fragilis. So, und die sind natürlich auch Störfaktoren für unsere Darmbarriere. Das heißt, das gucken wir uns an. Wir gucken uns auch an im Stuhl den Helicobacter-Keim. Das ist ja dieser Magenkeim. Wir gucken im Stuhl nach Entzündungsfaktoren. Und für mich ganz wichtig ist tatsächlich, der kennt vielleicht der eine oder andere, ist der Zonulinwert. Das ist ein sogenannter Leaky Gut-Marker. Wenn der erhöht ist, ist es für mich ein Zeichen, der Darm ist nicht in Ordnung. Da brauche ich kein Mikrobiom für. Ich weiß, der Darm ist nicht in Ordnung, also müssen wir was tun. Wobei man hier unterscheiden muss, es wird häufig, wird die Zonulin nur im Stuhl gemessen. Das Problem ist, wenn dieses Zonulin, also dieser Leaky Gut-Bereich, sehr weit oben im Darmtrakt ist, kann es sein, dass bevor dieser Teil des Zonulin unten am After ankommt und wir das sozusagen eine Probe von nehmen können, schon wieder abgebaut ist. Das heißt, wir machen das Zonulin auch im Blut. Also wenn, sollte man beides machen. Wenn man es richtig machen will, sollte man beides machen. Also ein negativer Zonulinwert im Stuhl ist nicht, sagt nichts aus, dass das nicht doch ein Leaky Gut ist. Ein positiver ist ganz klar und im Blut ist dasselbe. Nicht immer finden wir das im Blut erhöht. Das kann man auch nicht immer umsetzen. Also ja, wenn man es wirklich gut machen will, dann sollte man beides machen. So, und das ist für mich ein wichtiger Marker, also Parasiten, Helicobacter, dann die Bauchspeicheldrüsenenzyme, also die Pankreaselastase, das ist etwas, was ich untersuche, weil das gibt auch so häufig, dass das teilweise Jahrzehnte jedem Menschen rumlaufen mit Verdauungsbeschwerden und es ist letztendlich die Bauchspeicheldrüse, die nicht ausreichend Enzyme produziert. Und die Entzündungsmarker und Zonulin. Das ist das, was ich im Stuhl untersuche und das ist auch eine Basis, um den Darm wieder in Ordnung zu kriegen und damit dann letztendlich auch die Allergie Rate, die Symptome. Ja, müssen Sie sich vorstellen, wenn ich eine chronische Entzündung habe in meinem Darm, durch zum Beispiel Parasiten, werden bei jeder Entzündung werden auch Histamine ausgeschüttet. Und Histamine ist ja so eine zentrale Substanz bei allergischen Reaktionen. Es werden bei allergischen Reaktionen viele Histamine ausgeschüttet und die führen dann letztendlich zu diesen ganzen Symptomen wie Niesen, Schleimhaut, Hautschwellung, rote Flecken, Urtikaria, Nasenlaufen, Asthma und. Es ist in erster Linie das Histamin, was diese ganzen Probleme macht. Wenn ich aber schon irgendwo einen Entzündungsgrad habe in meinem Körper und sei es, dass die Zähne sind, ja, dann entstehen da schon Histamine. Und Histamine sind an sich nicht schlecht. Wir brauchen Histamine in unserem Körper zur Abwehr von ja, Bakterien, Viren, schlechten Substanzen, gar keine Frage. Aber wenn ein bestimmtes Level überschritten wird, dann die Symptome, da kann Bauchschmerzen kriegen, Durchfälle kriegen, Blutdruckanstiege, Herzrasen und. Das sind die ganzen Symptome der Histamin-Überempfindlichkeit, beziehungsweise ja, letztendlich ist es auch ein zu viel an Histamin. Ne? Also wenn ich bis zu einer bestimmten Grenze braucht es Histamin, wenn ich darüber hinwegkomme, kriege ich eben Symptome. Von daher, also Stuhlanalytik ja, aber Mikrobiom meistens nicht.
Sehr, sehr gut. Lassen Sie uns bitte zum Klassiker der Allergiesaison, nämlich der Pollensaison, dem Heuschnupfen kommen. Wann sollten denn Betroffene idealerweise mit der Vorbereitung beginnen?
Sobald sie sich das vorgenommen haben.
Das heißt, es ist nie zu spät.
Erstens ist es nie zu spät. Also wenn Sie sagen, ich will was tun, dann such einen funktionellen Mediziner, der dich dabei unterstützt, dein gesamtes System auf Vordermann zu bringen und dann werden auch die Allergien in der Regel besser, bis hin zu, sie verschwinden wieder. Ja, also das ist aber individuell, das kann man natürlich nicht garantieren. Aber vielen ist ja auch schon geholfen, wenn die einfach sagen, boah, ja, ich brauche jetzt kein Asthma-Spray, merke zwar, dass ich irgendwie mal husten muss oder meine Nase läuft oder die Augen kribbeln ein bisschen oder was auch immer. Also, und das kann man natürlich alleine schon über die verschiedenen aus der orthomolekularen Medizin bekannten Substanzen, ob das Vitamin C, Vitamin E, Zink. Ich habe nochmal eine ausführliche Liste hier nochmal zusammengestellt. Ich kann sie mal kurz, einmal nur mal kurz vorlesen. Also Zink zum Beispiel, wichtiger Faktor, hemmt die Histaminfreisetzung. Ja, als Beispiel. Zinkmangel verstärkt allergische Reaktionen. So, dann haben wir Selen. Es schützt vor entzündungsfördernden Radikalen. reguliert sozusagen die T-Rex, das sind die T-Zellen, die regulatorischen T-Zellen, die auch bei Allergien eine Rolle spielen. Dann Magnesium stabilisiert die Zellmembran, dadurch verhindert es die Histaminfreisetzung. Eisen ist wichtig bei bestimmten, auch hier bei der TH2-dominanten Reaktion, was typisch bei Allergien ist. Also ein Eisenmangel begünstigt auch Allergien. Wir haben ganz viele Patienten, gerade Frauen eben mit Eisenmangel, der in der normalen Hausarzt- oder internistischen Medizin nicht als solches diagnostiziert wird, weil jeder Patient, der im Normbereich liegt mit seinem Eisenspeicherwert, dem Ferritinwert, wenn der im Normbereich liegt, dann heißt es, du hast keinen Eisenmangel. Wir als Funktionellmediziner, ja, genau, betrifft eigentlich, also man kann sagen, 80% aller Frauen, die, sagen wir mal, in der fruchtbaren Phase noch sind, die noch nicht in den nach dem Wechseljahren sind, 80%, vielleicht sogar 90% haben keinen Wert, der über 100 liegt. Der sollte bei mindestens 100 liegen. Und ja, hängt ein bisschen mit unserer Ernährungsgewohnheiten zusammen, wie wir uns ernähren. Wir ernähren uns viel zu getreidelastig zum Beispiel, zu viel Lektine spielen hier eine Rolle. Gluten spielt eine Rolle. Also es gibt viele Faktoren. Phytinsäure spielt eine Rolle. Dann hatten wir Eisen, ne? Kommt ja in ganz viel vor. Dann Kupfer und Mangan wirken antioxidativ, sind wichtig für die Superoxid-Dismutasen. Selbst Jod kann allergisch, also Jodmangel kann allergische Reaktionen triggern. Vitamin A ist wichtig für die Schleimhautbarriere. Das heißt, wenn ich gut versorgt bin mit Vitamin A, ist meine Schleimhaut auch stabiler. Und dann können eben Allergene nicht so durch die Schleimhaut hindurchkommen und dann, so dass unser Immunsystem darauf reagiert. Vitamin A hemmt die TH2-Überreaktion, genauso wie Vitamin D übrigens. Vitamin D auch hier ganz wichtig. Vitamin C haben wir in der Regel auch viel zu wenig. Wir können mit Vitamin C den Histaminspiegel im Plasma senken, zum Beispiel, also auch weniger Reaktionen. Vitamin E hatten wir auch schon, genau, hemmt auch allergische Reaktionen, indem es Prostaglandine und Interleukin 4 zum Beispiel runter reguliert. Die B-Vitamine sind wichtig, Vitamin D habe ich schon, Magnesium habe ich auch schon. Ja, das sind eigentlich schon mal so die wichtigsten Nährstoffe. Und dann kommt natürlich noch eine ganze Palette an Phytotherapeutika, die man noch einsetzen kann, um allergische Reaktionen abzumildern. Das würde, denke ich, jetzt hier ein bisschen weit führen. Also die funktionellmedizinischen, das ist schon mal, weil sie auch Basis unserer allgemeinen Funktionalität sind. Mhm. Brauche ich die Schilddrüse unter anderem. Ich brauche Eisen brauche ich für jede, aber auch wirklich jede Körperzelle. Es gibt keine Zelle, die kein Eisen braucht. Nämlich wofür? Für die Mitochondrien. In den Mitochondrien, die Energieproduktion in den Mitochondrien. Damit die Zelle ihre Aufgaben vernünftig erfüllen kann. Und das ist auch das, was natürlich im Immunsystem ist. Wenn die Immunzellen nicht optimal funktionieren, es gibt ja im Immunsystem, sage ich mal, einmal sozusagen die Immunzellen, die den Angriff regeln, und es gibt die Immunzellen, die, sage ich mal, das Gegenteil, die bremsen das Ganze wieder runter. So. Und wenn ich jetzt Defizite habe, dann kann es sein, dass diese Zellen eben nicht gut funktionieren. Und das ist einer der Gründe, warum dann eben allergische oder Autoimmunerkrankungen eher auftreten. Zum Beispiel, wie gesagt, Vitamin E und Vitamin D, die regulieren das Ganze wieder auf eine Balance. Ne? Die helfen, das Ganze wieder in eine Balance zu bringen. Und das ist erstmal, und damit, wenn man das gemacht hat, dann ist man in der Regel schon, sind die meisten Patienten schon ziemlich zufrieden.
Gut versorgt. Ja. Ich würde trotzdem gerne noch auf die Klassiker im Bereich sekundäre Pflanzenstoffe eingehen, auch weil ich persönlich damit super Erfahrungen gemacht habe und die Studienlage 1a ist, also beispielsweise Schwarzkümmelöl oder Quercetin. Was sagen Sie dazu?
Ja, genau. Also auch da gibt es natürlich echt viele Substanzen, die wir einsetzen können, wo, wie Sie schon sagen, die Datenlage echt auch super ist. Das setzen wir auch ein, aber primär mache ich tatsächlich erstmal, also wir machen die Mikronährstoffe. Dann kommt der Darm. Ne? Wir gucken uns den Darm an. Astragalus zum Beispiel können wir einsetzen. Quercetin, Ingwer, Artischocke teilweise. Schwarzkümmel haben Sie schon genannt. Reishi zum Beispiel als Medizinalpilz. Also die Liste ist durchaus umfangreich. Aber das sind schon Sachen. Für den Darm können wir neben Probiotikern können wir noch Glutamin mit einsetzen für die Darmfunktion. Ganz wichtig natürlich auch Omega-3-Fettsäuren, dürfen wir nicht vergessen. Beta-Glucane, zum Beispiel aus der Hefe oder aus dem Hafer, können hilfreich sein, um hier einen Effekt zu erzielen. Des Weiteren müssen wir wissen, dass es viele Allergene gibt, die zum Beispiel hitzelabil sind. Heißt, manche kennen das, die sind zum Beispiel allergisch auf den Apfel. Können keinen rohen Apfel essen. Wenn sie aber zum Beispiel Apfelmus machen oder einen Bratapfel machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Wir hatten letztens hier eine Tanzveranstaltung hier bei mir auf dem Gelände, weil ich ein großer Fan davon bin. Und die Trainerin, da war zur Zeit, wo die Äpfel gerade bei uns hier reif waren. Wie sagt er, die hat schon seit 10 Jahren keine Äpfel mehr gegessen. Ich sag, du, wir haben hier alte Sorten. Ja, alte Sorten. Die sind nicht gekürzt. Probier. Jetzt das Probieren war überhaupt gar kein Problem. Ja? Also auch die Art, welches Lebensmittel ich zu mir nehme. Ich sage zum Beispiel auch, wie gesagt, manche Menschen sind auch allergisch, wissen nicht, worauf sie allergisch sind, auf Mykotoxine, also Pilzgifte empfindlich. Also ich mache das zum Beispiel für mich selber so, auch wenn ich jetzt keine Allergie habe, aber ich will keine Toxinbelastung haben. Alle meine Nüsse, ob das Mandeln sind, Walnüsse oder was auch immer, die wasche ich erst. Idealerweise, da bin ich manchmal ein bisschen, sag mal, habe ich nicht so die Zeit für, dann wasche ich sie nur in den Sieb erstmal ordentlich durch und dann kommen die, also durch das Waschen entferne ich schon mal Substanzen, die da drauf sind, ja, also Pilzgifte, aber auch andere Substanzen, die da vielleicht irgendwie dort drauf gekommen sind. Dann kommt das Ganze in meinen Airfryer, 10 Minuten, 200 Grad. Dann sind die just gerade so ein bisschen leicht, ich sag mal, angeröstet, ja. Die Hitze da entfernt Allergene zum Teil, aber auch Mykotoxine werden häufig durch die Hitze zerstört. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, um, sag ich mal, die Allergiebereitschaft hier etwas zu senken. Da muss man natürlich, gibt's noch diese Geschichte mit Kreuzallergie, ne? Dass wenn man auf eine Sache allergisch ist, dann kann man mal im Internet eingehen. Wenn ich jetzt weiß, ich bin auf Apfel allergisch, kann ich im Internet eingeben, wenn ich auch apfelallergisch bin, dann gibt es ganz viele andere Substanzen noch, die auf die ich möglicherweise eben aufreagiere. Das ist auch nochmal was, dass man da sich selber nochmal informiert. Und was ich vorhin eigentlich schon gesagt haben wollte, aber bisher vergessen habe, was ganz häufig eben vergessen wird, ist unsere Psyche. Die spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Ja, weil emotionaler, psychischer Stress, ob das mit dem Partner, der Schwiegermutter, dem Chef oder was auch immer ist, sorgt für eine Dysregulation unseres Stresshormons, vor allen Dingen bis Cortisol. Cortisol kennen wir, das ist das Cortison im Körper, hat Einfluss auf unser Immunsystem, aber in beide Richtungen. Ja, ich kann mit ganz viel Cortisol kann ich mein Immunsystem dämpfen. Deswegen wird Cortison ja manchmal auch bei Allergien eingesetzt. Aber wenn das in meinem Körper vorkommt, dann haben auch teilweise, wir haben ja von dem Immunsystem besprochen, dass es Teile gibt in unserem Immunsystem, die quasi die Angriffsseite des Immunsystems wieder gegenregulieren. Die wird natürlich auch mit runterreguliert durch Cortison. Ob ich das nun selber zu mir nehme als Medikament oder ich mir selber Stress mache oder Stress habe, und selber viel Cortison in meinem Körper produziere. Im Körper nennen wir das dann das Cortisol. Das andere ist, was viele nicht wissen, wir haben viele Patienten, die haben zu wenig Cortisol im Körper. Das fördert zum Beispiel auch vor allen Dingen Infektanfälligkeit. Also wenn jemand Infekt hat und hat zu wenig, dann hat er viel länger da Probleme mit. Welche Patienten haben jetzt häufig Probleme mit zu wenig Cortisol? Das sind die, die eine Phase hinter sich haben in ihrem Leben, wo sie extrem viel Stress hatten. Also die haben eine Phase lang, da hat die Nebennierenrinne so viel Stresshormone produziert, dass sie irgendwann ist die einfach fertig. Da ist sie durch, sozusagen. Und das sind Patienten, die dann häufig auch ziemlich erschöpft sind, die morgens nicht in die Pötte kommen, die sofort immer morgens was essen müssen zum Beispiel. Das ist ein Symptom, also mehrere Symptome. Und das spielt natürlich auch eine Rolle bei allergischen Reaktionen. Ja, wenn ich zu wenig habe, ist Infektanfälligkeit, aber auch allergische Reaktionen natürlich stärker ausgeprägt. Also zu viel ist nicht gut und zu wenig ist auch nicht.
Die Balance.
Genau.
Warum fühlen sich denn so viel allergiegeplagte Menschen oftmals müde und erschöpft?
Eine Allergie ist ja eine Ausschüttung von Histamine, beziehungsweise das ist wieder, auch bei Infektionen kennen wir das ja auch. Wenn das Immunsystem tätig ist, dann kostet uns das zusätzlich Energie. Und das kann durchaus einen großen Anteil mit bedeuten. Also 10-20%. Also normalerweise hat also der Energieverbrauch unserer verschiedenen Organe im Körper ist natürlich nicht gleich. Ne? Also was, das habe ich letztens auch erst recherchiert, war ich selber ganz baff. Also so grob. Unser Gehirn verbraucht 20, also jetzt, und wenn wir normal sitzen, nichts Besonderes machen, unser Gehirn verbraucht 20% unserer Energie. Unsere Skelettmuskulatur verbraucht 20% unserer Energie. Und unsere Leber verbraucht auch 20% unserer Energie. 20%. Leber hat ganz viel mit Entgiftung natürlich zu tun. Je mehr die belastet ist, desto mehr verbraucht die. Unser Immunsystem verbraucht ungefähr unter normalen Umständen 10% unserer Energie. Und der Rest ist dann über den Rest verteilt des Körpers. Herz hat auch nochmal 10%, glaube ich. Und das, ne, dann der erste. So. Das heißt, und wir kennen das ja auch, wenn Sie einen Infekt haben, sind die meisten auch stumpf und müde, weil das Immunsystem arbeiten muss. Dann wird einfach Energie abgezogen. Das ist wichtiger fürs Überleben. Es ist wichtiger, das Immunsystem hat volle Energie. Und bei einer allergischen Reaktion denkt der Körper ja auch, es ist wichtig fürs Überleben. Ja, weil es ist Angriff von Pollen. Denkt das Immunsystem. Ist ja nicht so. Pollen vertragen wir ja eigentlich. Aber es denkt, das Immunsystem denkt, ich muss mich da jetzt richtig zur Wehr setzen. Weil das ist gefährlich für mich. Ja. Und deswegen wird die alle Energie abgezogen, damit diese Immunfunktion maximal verlaufen kann. Deswegen werden wir schlapp. Und manche sind natürlich auch schlapp, wenn sie Antihistaminika einnehmen. Ja, die machen häufig eben auch schlapp. Es gibt auch manche, ja, die älteren Generationen, also von Antihistaminikern, die haben besonders müde und schlapp gemacht und die modernen oft nicht, aber bei manchen Patienten dann doch. Also auch das gibt es hier. Genau.
Was kann man da dagegen tun?
Also erstmal, also wenn es jetzt nur, also erstmal grundsätzlich, also wahrscheinlich, da sprechen Sie auch aus. Also müde und schlapp ist natürlich erstmal bei Frauen fast immer der Eisenmangel. Ja. Dann heißt es oft, ja, nee, das ist die Schilddrüse. Ja. Das Problem ist, die Schilddrüse ist eisenabhängig. Das heißt, viele Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die haben ja keine Unterfunktion, die haben einfach nur einen Eisenmangel. Fülle ich den Eisenmangel auf, haben die auch keine Unterfunktion mehr. So, Schilddrüse macht müde, Eisenmangel macht müde. Dann hilft das natürlich, was kann ich tun? Ja, ich erstmal das alles auffüllen, ist klar. Dann versuche ich natürlich, wenn ich noch allergisch bin, versuche ich den Sachen erstmal aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel, ich bin Pollenallergiker. Also ich jetzt nicht, aber angenommen, ich wäre jetzt einer. Dann würde ich zum Beispiel abends duschen gehen. Ich würde das Schlafzimmerfenster den ganzen Tag nicht auf, das immer zulassen, damit keine Pollen von draußen in mein Schlafzimmer gelangen. Und wenn ich das aufmache, dann habe ich da so mal einen Luftfilter stehen, der die Pollen direkt aus der Luft rausfiltert. Pollen. Ne? Deswegen auch Haare waschen. Die Haare, wenn ich tagsüber draußen bin, ich lege mich dann mit meinen, ich habe ja jetzt nicht so viele Haare, bei Insel war anders. Da bleibt wesentlich mehr hängen als bei mir. Ja? Also ich kann einmal rubbeln, dann sind die alle Pollen raus ungefähr, aber das ist bei Ihnen was anderes. Das heißt, Sie müssten als Allergiker, wenn Sie auf Pollen reagieren, würde ich Ihnen empfehlen, jeden Abend Haare waschen, zumindest in der Pollensaison.
Sehr gut. Und ich gehe davon aus, all Ihre Tipps gelten auch für Kinder, richtig?
Ja, natürlich. Ja, ja, das gilt für Kinder. Geht auch für Männer, die lange Haare haben, natürlich. Also, ja. Also, wie gesagt, also gerade der Schlafraum ist hier im Dorf ein ganz wesentlicher Faktor, weil wir da eben so lange liegen auch und uns aufhalten. Da sollte eben die Luftqualität sollte gut sein, Luftfeuchtigkeit sollte gut sein. Idealerweise so ein Pollenfilter oder beziehungsweise so ein HEPA-Filter, der das auch alles rausholt, ob es nun Pollen ist, ob das Hausstaub ist. Idealerweise sind natürlich auch im Schlafzimmer zum Beispiel so Teppichböden und so weiter, die kann man ja gar nicht vernünftig reinigen. Ne? Also möglichst eine glatte Oberfläche, also bei mir ist Naturholz im Schlafzimmer. Da kann, ich habe so diese modernen Roboterwischer, die wischen da auch, die saugen nicht nur, die wischen auch. Ne? Das funktioniert prima. Also das kann man natürlich auch für den Rest des Hauses nutzen. Also um einfach die Belastung, ne, ist immer wie viel Belastung habe ich und wie belastbar ist mein System? Darum geht es letztendlich. Ich muss immer sehen, dass die Belastbarkeit höher ist als die Belastung. So, das ist das, was wir hier in der Praxis machen. Wir sorgen dafür, wir steigern in der Regel, schaffen es, die Belastbarkeit zu steigern durch die ganzen orthomolekularen Substanzen. Ja, eventuell mit den Phytotherapeutiken, was wir gerade schon gesagt haben, ne? Omega 3 nicht vergessen, ne? Da wird auch jeder eigentlich unter Defizit. Vitamin D hat jeder Defizit, also muss eigentlich Standard wird immer Vitamin D, immer Omega 3 Fettsäuren dazu. Bei Frauen eigentlich immer Eisen auffüllen. Vitamin C haben wir auch nicht genug. Wir zunehmen im Alter haben wir nicht genug Q10. Also ich habe das gerade bei meiner Fernsehshow, da habe ich das während der Show, fiel mir ein, ey, du könntest doch mal gucken. Ich habe so eine Grafik und da sieht man, wenn man 100 Milligramm, also die Q10-Produktion ist ja eine körpereigene Substanz, ist das Coenzym Q10, das ich auch genauso wie das Eisen brauche, um Energie zu produzieren. Die Immunzelle muss Energie produzieren und so weiter. Das Q10 nimmt aber im Laufe unseres Lebens immer weiter ab, wie viele andere Substanzen auch. Vitamin D-Produktion, die ganzen Hormone, also Wachstumshormone, Antistresshormone, DHA, alles wird immer weniger. Das Q10 auch. Dementsprechend auch die Energieproduktion. Und deswegen entwickeln auch manche Älteren noch durchaus Allergien. Manchen fängt das in der Kindheit an, manche, ich glaube, die fangen erst mit 50 oder mit 60 mit Heuschnupfen an. Gibt's auch. Q10, mit 100 Milligramm Q10 können Sie Ihren Vitamin, Ihren Q10-Spiegel quasi um 10 Jahre verjüngen. Mit 100 Milligramm. Also ich mit über 50, also ich habe noch ungefähr körpereigene Produktion, grob, wenn man nach Statistik gehen würde, habe ich maximal noch die Hälfte, wahrscheinlich weniger, an körpereigener Q10-Produktion. Deswegen gehört das für mich auch standardmäßig dazu, aber im gewissen Alter gehört auch immer Q10 dazu. Also es gibt so ein paar Sachen, die gehören immer dazu. Selen haben die meisten Defizite, Zink haben ganz viele Defizite, B12 auch zunehmend, je nach Ernährung auch, ne, ganzen Veganer, Vegetarier haben B12-Mangel, auch wichtig, auch auch bei Allergiebereitschaften zum Beispiel. Und das betrifft ja auch Kinder, ne, teilweise mit B12-Mangel. Wenn die Eltern sagen, hier, bei uns gibt's kein Fleisch, dann haben die Kinder auch schon B12-Mangel. Zum Beispiel. Also, großes Gebiet.
Auffüllen und nicht von den Referenzwerten täuschen lassen, sondern hin in Richtung Optimalversorgung.
Also, ja, also wenn man jetzt, also was man vielleicht mitnehmen könnte als Take-Home-Message diesbezüglich, wenn es einen Referenzbereich gibt, versuch im oberen Drittel zu sein. Ja, oberes Drittel des Referenzbereichs. Dann kann man sagen, dann ist er bis in der Regel schon sehr gut aufgestellt. Ne? Ob das Vitamin D ist, ob das Eisenspeicher. Bei uns zum Beispiel der Eisenspeicherwert, bei unserem Labor, es gibt ja auch unterschiedliche, aber bei unserem Labor der Eisenspeicherwert, der Ferritinwert, der Referenzwert geht bis 305. Ja, 305. Und der untere Wert ist bei 20. So, und wir erleben hier Patienten, nee, wir haben dann 21 und dann sagt der Hausarzt, was wollen Sie? Den liegen im Normbereich, ja. Ich meine, da kann schon ein normal denkender Mensch, ja, der kann ja doch raus ableiten, dass ein Wert von 21 jetzt nicht ideal ist. Oberes Drittel, wenn Sie sich das merken, oberes Drittel, dann liegen Sie bei fast allen Werten gut. Mhm. Es gibt ja so funktionelle Parameter wie Homozystein, da wollen wir unteres Drittel haben. Ja, es gibt ja auch Sachen, wo man möglichst dann wenig. Weil das ist ja ein funktioneller Parameter. Also je höher das Homozystein, desto größer ist der Vitamin-B-Mangel, B12, B6, Folsäure. Und da wollen wir natürlich möglichst unten drauf. War so als Beispiel.
Herr Dr. Didier, mich würde zum Abschluss noch interessieren, ganz persönlich gefragt, wie halten Sie selbst Ihr Immunsystem fit?
Also das eine ist erst einmal natürlich alle funktionellen, also wenn Sie meine Schubladen sehen können, was ich so, sagen wir mal, an Nahrungsergänzungsmitteln da liegen habe, das sind natürlich die ganzen, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Ich gucke regelmäßig, ich nehme auf mehr oder weniger jeden Tag Probiotika. Ich nehme Lebensmittel mit probiotischen Kulturen, ob das nun Kefir, Joghurt, also selbstgemachter Joghurt zum Beispiel ist. Das ist das eine. Ich habe keine wurzelbefüllten Zähne, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich mache 3-4 Mal die Woche Sport, ich mache Yoga, ich schlafe ausreichend. Ich habe so gut wie keinen emotionalen Stress in meinem Leben. Das ist alles, sag mal, abgeschafft. So ungefähr. Das ist natürlich auch Mindset und Glaubenssätze. Ich beschäftige mich mit solchen Themen, Mindset und Glaubenssätze, seit meinem 11. Lebensjahr. Ich habe schon ganz früh Bücher von Krishnamurti und wie sie alle hießen gelesen. Also ich habe da schon sehr viel auch gemacht, weil, was wir eben schon sagten, Stress, emotionaler Stress, Belastungen, Ängste, Sorgen haben alle Einfluss auf meine Gesundheit, auf mein Immunsystem. Und das sind eigentlich so, da haben wir die wichtigsten Sachen eigentlich genannt. Ja, Ernährung, versuche möglichst wenig, das ist auch wichtig, also keine schlechten Öle. Ich habe eigene Hühner, ich esse das Fleisch von den Hühnern, ich esse die Eier, die werden nur mit Bio-Lebensmitteln gefüttert. Also das sind so die Dinge, die ich versuche, den Kohlenhydratanteil in meiner Nahrung möglichst minimal zu halten. Ne? Mein Shit-Day, so nenne ich das dann, Shit-Day ist da trotzdem mal drin. Ja, darf auch mal eine Cola sein, gar keine Frage. Aber generell gibt es sowas nicht. Ne, also keinen zugesetzten Zucker und schon gar nicht in irgendwelchen Lebensmitteln und so weiter. Übrigens auch eine spannende Sache, fällt mir da noch gerade ein, weil ich da bin ich tatsächlich selber von betroffen. Lebensmittel mit Zitronensäure. Nicht Zitronensaft, sondern Zitronensäure. Erzeugen bei mir manchmal tatsächlich komische Symptome von, ich sag mal, in Richtung unruhige Beine. So. Was ist das Besondere an der Zitronensäure? Die Zitronensäure, und die ist wirklich in so vielen Lebensmitteln, wird das zugesetzt als Stabilisator. Zitronensäure wird nicht hergestellt aus Zitronensaft. Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Radler trinke mit Zitronensaft, habe ich kein Problem mit. Trinke ich einen Radler mit Zitronensäure, was es auch gibt, dann habe ich unter Umständen Probleme. Warum? Die Zitronensäure wird zu einem übergroßen Teil hergestellt aus dem schwarzen Schimmel, dem Aspergillus niger. So, der wird eben gezüchtet und der produziert diese Zitronensäure und da wird er eben platt gemacht. Das heißt, es bleiben da, aber das ist ein hochgiftiger Pilz Schimmelpilz. Der Reinigungsgrad ist nicht 100%. Das heißt, man kann nicht alles also bei medizinischen. Ich habe da mal eine Anfrage übrigens. Wir haben in einigen Produkten, haben sie das auch drin. Bei Ihnen. Das ist aber eine medizinische Zitronensäure. Die ist tatsächlich zu 100% gereinigt. Die ist natürlich auch trocken. Ja? Aber in der Lebensmittelindustrie, da kommt es manchmal auf, ich sag mal, Zehntel Cent an, sage ich mal, damit die Lebensmittel, weil die ja in Massen produziert werden, eben dementsprechend günstig sind. Und da wird eben auf Zitronensäure eingesetzt, die nicht immer so hundertprozentig rein ist. Und das kann bei manchen Menschen zu Unverträglichkeit führen.
Ganz wichtige Differenzierung auch, Zitronensäure ist nicht gleich Zitronensäure. Danke, dass Sie das auch im Hinblick aufs Biogener-Sortiment erwähnt haben.
Ja, genau. Also das war mir auch ein Anliegen. Damals habe ich extra eine Anfrage bei euch gestellt, konnte dann doch beruhigt werden, dass wir da keine Probleme haben.
Genau. Und für alle aus unserer Community, die mehr über Sie wissen wollen, sozusagen mit Dr. Rainer Didier dranbleiben wollen, wo findet man Sie?
Bei Facebook habe ich ich glaube 11.000 Follower. Da könnt ihr gucken, internationale Praxis für ganzheitliche Medizin. Einfach mal gucken, dann bin ich bei TikTok und bei Instagram. Bei TikTok habe ich auch schon über 10.000. Ich mache da nicht so ganz viel, aber es läppert sich, ne? Da heiße ich Doc_Didier, glaube ich, bei beiden. Bei Insta einfach mal eingeben. Instagram, TikTok, Facebook.
Ja, ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Dr. Didier, für Ihre wertvollen Einblicke und Tipps.
Ja, mache ich aber gerne.
Liebe Community, wir hoffen, diese Episode hilft euch, gestärkt, informiert und auch optimistisch, euch auf die Allergiesaison 2026 vorzubereiten. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und neugierig.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.